Willkommen bei PET als Pod, der Podcast für Kindermedizin.
Hallo, wir nehmen wieder auf. Heute haben wir einen Fall. Wir haben ja irgendwie jetzt viel zu viele Spezialthemen gehabt, die alle wichtig sind, aber Kinderheilkunde, das sind natürlich irgendwie die Patienten, die hier reinkommen in die Notaufnahme und uns beschäftigen. Das ist eigentlich viel wichtiger, dass wir das auch immer wieder mal machen. Heute habe ich den Robert zu Gast.
Hi, es freut mich sehr, auch endlich mal hier sein zu dürfen. Viele aus unserer Klinik waren ja auch schon bei dir und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich jetzt auch mal hier sitzen darf.
Genau, ja, weil du hast was eigentlich richtig Spannendes zu berichten, also nichts Häufiges. Ja, also klar wollen wir auch häufige Sachen, aber heute ist was eigentlich so in der Manifestation dann doch Seltenes, was uns ja immer noch so ein ganz bisschen beschäftigt. Der Fall ist, glaube ich, von vorgestern oder so.
Genau.
Ja. Kannst du dann auch noch erzählen, wie es jetzt weitergegangen ist, aber vielleicht ist das Spannendste eigentlich für die Hörer auch, wie es so losgegangen ist.
Mhm. Also es handelt sich um einen knapp ein Jahre alten Jungen und angefangen hat das Ganze im Prinzip mit einem Telefongespräch mit seinem behandelnden Kinderarzt, der hier aus der Umgebung uns angerufen hat, weil er uns den kleinen Jungen zuweisen wollte. Der hat sich bis dato eigentlich völlig normal entwickelt, war bis zu U3 immer bei den Untersuchungen beim Kinderarzt, zwischenzeitlich kurz mal mit den Eltern im Heimatland in Südamerika und ist dann jetzt vor kurzer Zeit wieder zurückgekommen und hat sich zur U6, also so knapp zum ersten Lebensjahr, zu der nächsten Untersuchung vorgestellt.
Also U6, ne, da ist man dann fast ein Jahr alt, kann dann vielleicht schon ein bisschen laufen und kriegt dann die Lebendimpfung, ne? Also das sind so Sachen, die dann auch alles anstehen. Hat er noch ältere Geschwister gehabt oder ist das erste Kind?
Ist bis dato ein Einzelkind. Das kann sein, dass die noch kommen, das weiß ich nicht. Ja. Aber bis dato ist er alleine quasi.
Aha. Genau, also ist also jetzt mit einem Jahr dann so zum Einjahres-Check-up gekommen.
Genau, quasi der Einjahres-TÜV für Kinder.
Ja.
Genau, und weiter ging es dann im Prinzip, dass der Kinderarzt so ein bisschen erweiterte Anamnese gemacht hat und da verrate ich jetzt nochmal nicht zu viel, aber da etwas herausgekommen ist, was ihn hellhörig gemacht hat und er dem Kind Blut abgenommen hat. Genau.
Also standardmäßig wird man jetzt bei den U's nicht dauernd Blut abnehmen, ne? Also es gibt keine vorgeschriebene Blutentnahme, die man so als Kinderarzt bei den Vorsorgen macht, aber natürlich gibt es Anlässe, wenn irgendwas komisch ist, dass man natürlich auch mal die Nadel zückt.
Genau, also außer die Impfnadel natürlich, das wird meistens verbunden mit den U-Untersuchungen, dass die Kinder nicht ständig beim Kinderarzt hocken, aber Blut wird meistens nicht abgenommen, ist ja für die Kinder auch immer nicht so schön. Genau, und dem Kind wurde dann eben Blut abgenommen, die Familie ist dann wieder nach Hause gegangen und am nächsten Tag stellten sich die beiden Eltern mit dem Kind wieder beim Kinderarzt vor, weil der Arm, an dem Blut abgenommen worden war, stark angeschwollen ist. Und das hat der Kinderarzt sich dann nochmal angeguckt und gesehen, dass das ordentlich geschwollen ist und wahrscheinlich doch einen Krankenhausaufenthalt eines Krankenhausaufenthaltes bedarf und hat die dann eben zu uns eingewiesen.
Und wie sah das aus? Sah das irgendwie entzündet aus oder?
Genau, als der Kleine dann angekommen ist, haben wir uns das natürlich alle einmal angeguckt. Entzündet nicht wirklich. Der Arm war extrem dick und induriert, überwärmt, vom Schultergelenk im Prinzip nach distal bis zu den Fingerspitzen komplett angeschwollen und in der Ellenbeuge zeigte sich ein großflächiges Hämatom, da wo wahrscheinlich die Blutentnahme stattgefunden hat. Genau. Dann haben wir uns das ein bisschen genauer angeguckt, auch mit dem Ultraschallkopf, um einfach mal zu schauen, was das sein könnte. Und da haben sich zwischen den Muskelschichten und der Kutis im Prinzip so relativ großflächige, heterogene Gebilde, sage ich mal, gezeigt. Ohne jetzt zu viel zu verraten, war es eher was Subkutanes.
Also ich meine, was ich schon so erlebt habe, wenn man halt irgendwie eine Infusion legt und die dann para ist, also wenn quasi man Infusion ins Gewebe reinlaufen lässt, so subkutan, das gibt es ja manchmal, wenn man nicht schnell sieht, dass die die Nadel daneben ist, dass es dann schwillt. Aber das war ja da eigentlich gar nicht das Thema, ne?
Genau, erstens hat das Kind ja gar keine Infusion bekommen und zweitens, zumindest die Paravasate, die ich gesehen habe, sind deutlich kleiner. Also das muss man sich wirklich vor Augen führen, vom Schultergelenk wirklich komplett der ganze Arm ist einfach prall wie eine Kastanie oder sowas. Wenn man so auf eine Orange drückt mit dem Daumen, ist das ein bisschen vergleichbar und das ist schon ein sehr eindrücklicher Befund gewesen.
Und war das irgendwie dunkel oder rothell?
Nee, die Haut war an sich eigentlich gar nicht verfärbt, bis auf dieses Hämatom eben in der Ellenbeuge, aber an sich war die Haut okay. Ganz normal.
Ja. Genau. Und irgendwie Urtikaria, irgendwas, was gejuckt hat?
Nee, tatsächlich war an dem Kind ansonsten rein körperlich jetzt erstmal nichts auffällig. Wir haben natürlich eine ganz normale Untersuchung durchgeführt. Was ins Auge gestochen ist beim Monitoring bzw. beim Auskultieren des Herzens, war eine ordentliche Tachykardie, so um die 170 Schläge pro Minute. Aber die Lungen klangen frei, der Hautbefund an sich war ganz normal, das Abdomen war auch gut. Genau, das Kind war natürlich, hat viel geweint, aber ansonsten war es in Ordnung.
Und denkst du, dass es Schmerzen waren oder dass der sich so aufgeregt hat?
Ich denke, das war beides. Natürlich war es eine sehr ungewohnte Situation für das Kind im Krankenhaus, aber auch starke Schmerzen, weil dieser Arm wirklich sehr, sehr angeschwollen war.
Und hat der Fieber gehabt?
Nee.
Okay. Also plötzliche schmerzhafte Schwellung nach Blutentnahme. Also das passiert jetzt nicht oft, ne? Also wir nehmen ja eigentlich täglich hier Blut ab und sowas haben wir noch nicht gesehen.
Nee, tatsächlich auch jetzt in über 4 Jahren für mich das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe.
Ja. Gut, was kann man sich für Gedanken machen? Also gut, wir können natürlich erstmal fragen, warum hat der Kinderarzt überhaupt Blut abgenommen?
Genau, der hatte ja schon einen ziemlich guten Verdacht. Den hat er anamnestisch erfragt. Also er hat eine sehr extensive Anamnese durchgeführt und die Eltern haben ihm dann quasi den goldenen Hint gegeben. Aber im Prinzip muss man natürlich einige Sachen so ein bisschen mit abklären, ob das nicht doch allergisch sein könnte oder eine Infektion. Wie gesagt, dadurch, dass der Kinderarzt vorher schon mal so ein bisschen gefragt hatte, war das auch sein Grund, diese Blutentnahme überhaupt zu machen und das Kind dann auch zu uns zu schicken. Es handelt sich nämlich um etwas im Blut, um etwas, was dem Kind quasi fehlt. Genau, und da muss man halt so ein bisschen weiter gucken und weiter denken. Und der Hinweis, der den Kinderarzt darauf hingebracht hat, war, dass der Opa des Kleinen, also der Vater der Mutter, genau das Gleiche hatte. Und da hat der Kinderarzt sehr schnell geschaltet und quasi die Diagnostik bei ihm schon mal angestoßen. Und das hat sich bei uns dann eben auch relativ schnell bestätigt. Und da muss man auch sagen, wie ich ja schon anfangs gesagt habe, das Kind ist so gegen 17 Uhr in die Notaufnahme gekommen. Das sind auch bei uns an der Uniklinik Spezialdiagnostiken, die man jetzt nicht zu jeder Nachtzeit kriegt. Aber die freundliche Labor-MTA ist dann extra nochmal reingekommen und wir hatten dann innerhalb von einer knappen Stunde das Ergebnis und die Bestätigung der Diagnose.
Und die Diagnose?
Die Diagnose ist eine schwere Hämophilie A. Das heißt, eine Faktor 8 Restaktivität von unter 1%, die war bei uns im Labor tatsächlich nicht nachweisbar oder nicht messbar, weil sie so niedrig war und aufgrund dieser Bluterkrankung, wie man sie ja früher genannt hat, kommt es eben zu einer oder kommt es bei adäquaten oder teilweise auch nicht so richtig adäquaten Traumata zu heftigen Blutungen. Das war bei dem Fall eben die Blutentnahme. Und dann eben die Einblutung in den gesamten Oberarm.
Und meistens ist es ja so, dass es gar nicht jetzt irgendwelche spritzenden Blutungen sind, wo dann irgendwie das ganze Wartezimmer voller Blut ist, sondern eigentlich genau das Gegenteil, dass es so Sickerblutungen sind. Also so quasi, es blutet erstmal nicht sichtbar, aber dann unsichtbar immer weiter und hört nicht auf.
Genau, also das ist ja so, dass der Thrombus quasi nicht stabil ist und dann eben das langsam ins Gewebe oder auch ins Gelenk einblutet. Also ältere Hämophile haben oft Gelenkblutung und auch sogenannte Zielgelenke, also das Eingelenk, das ist, wo es am häufigsten einblutet. Und bei Kindern, vor allem bei Kindern in dem Alter von unseren Patienten, ist es oft so, dass die Kinder natürlich anfangen zu laufen und freudig laufen, viel laufen.
Und wer läuft, der fällt auch.
Ja. Genau, wer häufig läuft, der fällt viel. Und die Kinder stoßen sich dann oder treten irgendwo gegen und dann blutet es halt richtig heftig.
Mhm. Genau, also Nachblutung nach Bagatelltrauma, ne? Also eigentlich eine Blutentnahme, also mit einer scharfen Nadel, das macht ja kein großes Trauma, aber hat dann in dem Fall dazu geführt, dass dann so eine Sickerblutung, ja, wo war die, subkutan hat die gelegen, oder?
Genau, also ganz normale Blutentnahme in der Vena cubiti und dann quasi über 24 Stunden, also zwischen der Blutentnahme und der Wiedervorstellung durch die Familie haben so knapp 24 Stunden gelegen und in dem Zeitraum hat eben die Blutung den ganzen Arm eingenommen, sagen wir mal. Mhm.
Und wenn das so dick geworden ist und das alles quasi dann Blut war, was da noch diese Schwellung gebracht hat, ist der dann auch anäm geworden?
Ja, tatsächlich sehr anäm sogar. Also in der ersten Blutgasanalyse, die wir durchgeführt hatten, war es ein HB von 6,9. Der hat sich dann auch im Labor, im Blutbild bestätigt. Und der Patient war eben auch ordentlich tachykard mit einer Frequenz von 170. Eben also symptomatisch annehmen, weshalb er von uns dann direkt an dem Abend auch noch eine Bluttransfusion, also ein Erythrozytenkonzentrat bekommen hat.
Jetzt stelle ich mir gerade so vor, also man hat jetzt also rausbekommen, anamnestisch und über die Untersuchung, dass das eine super schwere Hämophilie ist. Hast du dich da getraut, überhaupt wieder reinzustechen? Weil ich meine,
ja, wir müssen ja tatsächlich reinstechen. Wir müssen dem Patienten ja auch was geben. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, dem Patienten das zu geben, was sie brauchen, also den Faktor 8, ist eben intravenös. Es gibt für ältere Kinder und Erwachsene auch andere Therapiemöglichkeiten, aber im Falle einer so schweren Blutung ist das das Einzige, was wir machen können. Und dann hat man eben alle Hilfsmittel, die man so an der Hand hat, Venensuchlampen und viele Hände, die einem helfen. Und dann ja, ist man in so einer Situation dann irgendwie meistens auch ein bisschen ruhiger und dann klappt das meistens auch.
Mhm. Ja. Und man muss ja sagen, sobald er den Faktor hat, ist er ja auch dann nicht mehr so richtig hämophil. Ne? Dann ist er quasi, wird er dann ja durch die Behandlung da aus der Hochrisikosituation so ein bisschen rausgehoben.
Ja, im Prinzip schon, wobei man ja auch beachten muss, dass er ja schon ordentlich viel verloren hat und auch durch die Substitution quasi Peaks geschaffen werden. Also kurz nach der Infusion wird ein Peak-Level vom Faktor 8 im Blut erreicht und das ist meistens dann, je nachdem wie viel man dann substituiert, kommen die dann in normale Sphären, sage ich mal, und das fällt aber relativ schnell wieder ab. Das heißt, der hat am ersten Abend eine Hochdosis vom Faktor 8 bekommen und am Folgetag, weil der Arm bis heute eben immer noch stark angeschwollen ist, nochmal. Und jetzt müssen wir halt klinisch gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Schockig, dass man jetzt irgendwie gar keine Venen mehr gefunden hat, oder ging das so?
Ja, das ging tatsächlich gut. Also der hat sich auch ordentlich aufgeregt. Man muss sagen, dass bis auf den Arm war das Kind, wie gesagt, gut. Blutdruck war auch in Ordnung, obwohl der so runtergeblutet war. Also von allen anderen Vitalparametern und der Untersuchung hatten wir da jetzt keine Probleme.
Ja, also da sieht man schon, quasi der Blutverlust über 12 Stunden ist einerseits natürlich schon ganz schön schnell, dass der dann nicht adaptiert dran ist und tachykard wird. Andererseits ist der jetzt nicht im Volumenmangelschock, weil der quasi gleichzeitig sich ganz schnell auffüllt mit Flüssigkeit. Also das Blutvolumen wird dann quasi mit Flüssigkeit ersetzt, dass der nicht sofort einen intravasalen Volumenmangel hat. Ja. Genau, also dann zweimal transfundiert, den Faktor gegeben und wahrscheinlich Schmerztherapie gemacht oder so.
Genau, also der ist schon ordentlich schmerzgeplagt. Der hat jetzt einen Morphin-Dauerperfusor, einfach damit man ihn auch so ein bisschen aus dieser Krise rausholen kann. Das beruhigt ihn aktuell so ein bisschen. Und man kann natürlich immer den Umfang messen vom Arm, um so ein bisschen zahlentechnisch auch Hinweise zu haben, dass das kleiner wird, wobei das einfach extrem lange dauern wird, weil das natürlich ein induriertes Hämatom ist. Und da hilft eher eine klinische Untersuchung, dass man den Patienten wirklich mal ein bisschen abtastet, vor allem den Arm, und guckt, dass dieses Hämatom weicher wird. Mhm. Und das wird es aktuell.
Mhm. Also ist er auf einem guten Weg und eigentlich würde man sagen, jetzt die Akutmanifestation ist jetzt natürlich nicht so schön gewesen, aber das wird jetzt keinen Schaden bringen.
Das hoffen wir, ja. Wobei man bei den Hämophilen natürlich immer beachten muss, dass die ersten 100 Faktorgaben ein gewisses Risiko mit sich bringen, einen sogenannten Hemmkörper zu entwickeln. Ein Hemmkörper ist im Prinzip ein Antikörper gegen diesen gespritzten Faktor 8. Und da ist das Risiko noch mal größer, wenn man initial mit sehr hohen Dosierungen reingehen muss. Das mussten wir aufgrund der Klinik jetzt tun, weil es eben anderweitig auch zu einem Compartment-Syndrom kommen könnte. Das wollen wir natürlich verhindern. Und das muss man jetzt engmaschig monitoren und gucken und auch die Daumen drücken, dass der Kleine eben keinen Hemmkörper entwickelt.
Hemmkörper müssen wir vielleicht erklären. Das ist ja quasi wie ein Antikörper gegen den Gerinnungsfaktor. Mhm. Ne? Also Antikörper können wir nicht nur gegen Covid bilden oder gegen, weiß nicht, Blutgruppenantigene, sondern eben auch gegen Gerinnungsfaktoren, die in dem Fall für das Kind ja fremd sind. Ne? Also er kennt diesen Gerinnungsfaktor nicht und kann deshalb auf diesen fremden Gerinnungsfaktor eigentlich sensibilisiert werden und den dann dauerhaft abstoßen. Ne? Das heißt, wenn man ihn wieder spritzt, ist er gerade, wird er abgefangen durch die Antikörper und das macht dann die Hämophilie schwerer zu behandeln.
Genau. Also das ist ein großes Problem, vor allem bei den kleinen Kindern, die, wie wir ja schon gesagt haben, viel laufen, viel hinfallen, im Kindergarten irgendwann sich ein bisschen anrempeln mit den Gleichaltrigen. Also das ist sehr schwer, wenn ein solcher Hemmkörper, wenn die Kinder einen solchen Hemmkörper haben. Da haben wir auch einige in der Ambulanz. Da kann man dann auch noch weitergehen und mit den, die so versuchen zu therapieren, dass dieser Hemmkörper irgendwann weniger wird. Das funktioniert auch mit solchen Induktionstherapien. Und es gibt mittlerweile auch monoklonale Antikörper für Hämophile. Die sind für die Altersklassen natürlich noch nicht zugelassen, wie viele Sachen in der Pädiatrie. Aber auch da gibt es viele Sachen, die auf dem Weg der Entwicklung sind, wo man auch gut weiß, dass sie jetzt bei Erwachsenen oder auch Jugendlichen funktionieren. Also da ist sehr vieles am Firmament. Nichtsdestotrotz ist es für ihn aktuell noch nicht an der Tagesordnung. Deswegen müssen wir einfach die Daumen drücken, dass das bei ihm nicht zum Hemmkörperentwicklung kommt.
Also der ist jetzt noch nicht in der routinierten Behandlung drin, aber da kommen wir hoffentlich hin.
Genau, da müssen wir auf jeden Fall hinkommen, dass es zu so einem Ereignis eben nicht nochmal kommt.
Wenn wir jetzt mal zurückdenken, der ist jetzt ja schon fast ein Jahr alt gewesen. Ist es typisch, dass die bis dahin nicht auffallen? Weil ich meine, also der ist ja jetzt nicht gerade erst geboren und er ist ja schon mal auch hingefallen, keine Ahnung, ist schon geimpft worden. Ja, ich meine, der hat ja schon die Sechsfachimpfung alle durchbekommen.
Das ist eigentlich sehr untypisch, also hast du völlig recht. Ganz oft ist es ja so, dass man anamnestisch schon Hinweise darauf hat, dass vor allem, wenn es Jungs sind natürlich, weil es eine x-chromosomal vererbte Erkrankung ist, dass man die direkt nach Geburt testet und einfach guckt, dann weiß man ja oder nein. Oder die Kinder fallen eben im Säuglingsalter auf. Bei den Impfungen, die IM durchgeführt werden, wo es dann zu dicken, fetten Hämatomen nach der Impfung kommt. Oder auch häufiger mal, wenn es unbekannt ist, dass die Eltern verdächtigt werden, ihr Kind misshandelt zu haben, weil durch einfaches Hochheben Hämatome in Handabdruck auf dem Torso des Kindes zu finden sind und dann eben auch eine ganze Diagnostik angestoßen werden muss, und dann am Ende das Ergebnis einer Hämophilie dasteht. Also es ist eher untypisch, dass er so spät aufgefallen ist. Es ist für ihn auf der anderen Seite natürlich gut, dass bis dahin nichts passiert ist und dass auch bei den Impfungen komischerweise keine großen Hämatome aufgetreten sind. Aber normalerweise fallen die Kinder, wenn es anamnestisch nicht bekannt ist, deutlich früher auf.
Also es gibt so quasi sonst klinisch von den Blutungskomplikationen so die erste Welle direkt um die Geburt herum. Das sind aber gar nicht die meisten, die da bluten. Und dann, genau wie du gesagt hast, Impfung, so normales Handling oder dann, wenn sie halt hinfallen. Also ich meine, wenn der am Laufen lernen ist, dann ist er, wie gesagt, auch immer mal wieder auf dem Weg, schnell zu Boden zu gehen. Und das gibt dann ja auch häufig große Beulen oder so. Ja. Gut, also man kann natürlich sagen, es ist ein klassisches Krankheitsbild, was aber gar nicht so häufig ist. Ja? Was in den meisten Fällen ja irgendwie anamnestisch vermutet wird und was man dann auch schon gezielt angeht. Das, genau das wollte der Kinderarzt dann machen. Genau das war ja quasi sein Vorgehen, das jetzt zu untersuchen. Und dann retrospektiv halt dieses, naja, was halt total wichtig ist bei den Hämophilen, dass man die Einstichstelle in der Vene halt lange komprimiert. Ja, und dass man das quasi nicht wie sonst macht, da gibt ein Pflaster drauf mit einem Clown und dann ist alles gut und dann kann man weggehen, sondern dass man da wirklich halt noch eine Viertelstunde drücken muss oder so. Ja.
Nicht nur bei den Neudiagnosen, sondern tatsächlich auch bei Hämophilen, die sich substituieren. Auch da ist es einfach wichtig, wenn die sich natürlich regelmäßig substituieren, ein- bis mehrfach die Woche, dass sie nach dem Einstechen, nach der Faktorgabe gut abdrücken, gründlich abdrücken, dass es da eben nicht zu Nachblutungen kommt, weil die ja die Venen auch deutlich häufiger brauchen als viele andere Menschen.
Genau, die brauchen ihre Venen ja quasi lebenslang. Ja, die machen das ja auch selbst dann. Also die Kinder lernen das schon. Und das ist auch immer, also so beeindruckend, sonst haben die meisten ja echt Angst vor den Nadeln, ja, und wollen uns verrecken nicht gestochen werden, kann ich sehr gut verstehen, aber die Hämophilen, die lernen das ja, dass für die es quasi Freiheit und Unabhängigkeit bedeutet, wenn sie sich selber dann zum Butterfly legen und selber den Faktor geben können, weil das macht sie unabhängig, dann können die ja auch alles machen, da können die Sport machen, da können die ja, eben ganz normal an allem teilnehmen und sind dann nicht darauf angewiesen, dass die Eltern dann irgendwie ihnen was spritzen oder so.
Ja, wobei tatsächlich bei den Jüngeren ist es oft so, dass erst die Eltern angelernt werden und wir die Eltern in der Ambulanz auch häufig anlernen und auch an uns anlernen. Das heißt, die ersten Venen, die gestochen oder manchmal auch zerstochen werden, sind unsere. Und dann stechen die Eltern die Kinder in so einem Kleinkindalter und wenn die Kinder irgendwann in ein Alter kommen, wo sie sich selber das erstens zutrauen und zweitens auch man so als betreuende Person das Gefühl hat, dass das klappen kann, dann stechen sich die Kinder dann irgendwann selber. Und wie du richtig gesagt hast, ist das eine riesige Freiheit für die Kinder. Ne? Die müssen, sind unabhängig von den Eltern, sind unabhängig von der Klinik, können auch Ferienfreizeiten fahren, müssen halt den Faktor mitnehmen, aber können das einfach selber machen. Und das ist schon immer beeindruckend, wenn so ein 10-Jähriger vor einem sitzt in der Ambulanz und sagt, nee, die Blutentnahme machst nicht du, sondern die mache ich selber und dann kannst du deine Röhrchen da abnehmen, aber ich piek's mich selber. Das ist schon immer sehr cool.
Ja, also das sind dann die Schulkinder, die eben dann so unabhängig werden.
Genau.
Ja. Gut, spannender Fall. Habe ich auch was dabei gelernt. Und dann warten wir, bis du den nächsten wieder fischst, der da an Rarität in der Notaufnahme langläuft.
Hat mich sehr gefreut, da sein zu dürfen. Und genau, wenn der nächste kommt, dann bin ich wieder dabei.
Tschüss.